SkyTail. Online-Akademie für IT-Sicherheit.
Der SkyTail Podcast.
Herzlich willkommen zur 19. Ausgabe unseres SkyTail Podcasts. Wieder wollen wir uns mit Bedrohungen, Angriffen und Betrugsversuchen aus dem Internet der letzten 14 Tage beschäftigen, aber auch mit IT-Pannen und Gefahrenpotenzialen. Unsere Themen heute sind unter anderem die vermehrten Angriffe auf das Gesundheitswesen, aktuelle Phishing-Gefahren und Fakes in sozialen Netzwerken. Außerdem sprechen wir über Steganographie, den Nachfolger von Emotet, und über eine 54 Jahre alte Sicherheitslücke. Bei mir am Mikrofon ist wie immer der IT-Sicherheitsexperte und Leiter der SkyTail Online-Akademie für IT-Sicherheit, Max Siegler. Max, sei gegrüßt.
Hallo Matthias.
Max, das alles beherrschende Thema ist seit vielen Monaten die Gesundheit. Keine Nachrichtensendung ohne Corona, ohne Impfen oder Impfstoffe. Und darauf haben sich anscheinend auch die Cyberkriminellen eingestellt.
Angriffe im Gesundheitswesen.
Ja, im letzten Jahr sind die Angriffe auf das Gesundheitswesen um 200% gestiegen, laut Global Threat Intelligence Report 21. Und davon ist wirklich ein Großteil auf Web-Applikationen oder anwendungsspezifische Angriffe entfallen. Einfach dadurch, dass sehr viele Unternehmen umgestellt haben auf Remote-Zugriff. Da gibt es ja eine ganze Menge an Schwachstellen, die man sich ein bisschen genauer anschauen kann. Anwendungsspezifische Angriffe oder auch Web-Application-Angriffe. Wir haben da ja auch einen extra Kurs zugemacht, den Web-Security-Kurs. Da kann man sich die Details mal ein bisschen genauer anschauen. Und was man ganz genauso erkennen kann, ist, dass die Zahl der Cyberangriffe auf deutsche Krankenhäuser sich eben bis Ende 2020 auch mehr als verdoppelt hat. Wir haben das sogar hier vor Ort erlebt.
Besonders spektakulär war da der Hackerangriff auf zentrale Systeme des irischen Gesundheitssystems Mitte Mai, die ja dann anschließend erstmal offline gehen mussten.
Mit ziemlich dramatischen Folgen, muss man dazu sagen. Also da sind wir auch wieder beim Thema Krankenhäuser. Viele Krankenhäuser hatten gar keinen Zugriff mehr auf Diagnostik, Labordienste, Patientendaten und alles, was so mit dazugehört. Auch viele ambulante Behandlungen oder die Bestrahlung von Krebspatienten beispielsweise mussten auch abgesagt werden. Und Dienste wie zum Beispiel Covid-Impfungen oder Notfalldienste waren aber davon immerhin mal nicht betroffen.
Ja, zum Glück. Wer steckt hinter dem Angriff und wie ist der abgelaufen?
Das war unterm Strich eigentlich eine klassische Ransomware-Attacke. Der sogenannte Conti-Locker hat dazu geschlagen, angeblich mit Hilfe von dem Remote-Access-Tool Cobalt Strike.
Ja.
Ja, was haben die gemacht? Die haben letztendlich Patientendaten verschlüsselt, wollten dann 20 Millionen haben. Angeblich waren das russische Hacker namens Wizard Spider oder auch genannt Conti-Locker-Team. Und was halt dieses Mal anders war als von den Hacks, die man hier so aus Deutschland letztendlich auch kennt, ist, dass die irische Gesundheitsbehörde, die HSE, also Health Service Executive, die hat sich einfach geweigert zu zahlen. Und mit der Folge, dass dann erste Patientendaten tatsächlich schon im Netz aufgetaucht sind. Insgesamt haben die Hacker angeblich um die 700 Gigabyte an Daten kopiert.
Ja, wir hatten ja mal darüber gesprochen, dass die Zahlungsbereitschaft bei uns in Deutschland mit am höchsten ist und deswegen die deutschen Unternehmen und Krankenhäuser auch immer die erste Adresse für Hacker sind, ne?
Richtig, ja.
Und haben die am Ende jetzt doch gezahlt? Also angeblich soll der HSE ja von den Hackern einen Key bekommen haben, um die Daten wieder lesbar zu machen.
Ja, HSE sagt offiziell nein, sie haben nicht dafür bezahlt. Sie haben den Key dann tatsächlich bekommen, aber man ist natürlich dann auch nicht so ganz so sicher, ob mit dem Key nicht dann doch noch irgendwo ein trojanisches Pferd mitkommt oder ob die noch eine Hintertür sich offen gelassen haben, die dann am Ende noch mehr Schaden anrichtet.
Berichten zufolge war die IT der HSE aber auch nicht sonderlich fit, ne?
Das steht jetzt nicht so ganz im Zentrum der Aufmerksamkeit, glaube ich. Also so wie man das hört, ist wirklich dieses irische National Cyber Security Center sehr dünn aufgestellt, also tatsächlich 25 Leute, 5 Millionen Jahresbudget und kein eigenes Gebäude. Man hört auch, dass die Direktorenstelle über ein Jahr vakant war, weil niemand die Stelle haben wollte für 89.000 Euro Jahresgehalt. Also das sind alles so die Gerüchte, die man da so hört. Angeblich laufen dann auch viele Computer der Gesundheitsbehörde mit veralteten Windows-Betriebssystemen. Gut, ist auch ein Klassiker. Und es gab auch wohl Audits, die dann bereits vor 3 Jahren schon Schwachstellen in den Sicherheitskontrollen und auch im Disaster Recovery Protokoll aufgezeigt haben. Also ja, also man sieht schon, es kommt nicht einfach von ungefähr.
Was auch mal wieder beweist, dass der an der IT-Sicherheit und an der Schulung des Personals spart, am Ende irgendwann dann doch drauf zahlen wird. Aber die Hacker haben es ja nicht nur auf Krankenhäuser und ganze Gesundheitssysteme abgesehen, sondern machen sich mit dem Thema Gesundheit auch an einzelne Nutzer ran, etwa mit einer E-Mail-Kampagne, mit einer Pfizer-Corona-Impfumfrage.
Ja, die geht jetzt aktuell wieder rum, ne? Also eine angebliche Umfrage zu Pfizer-Impfstoffen. Dafür bekommt man dann Warengutscheine versprochen und ein Geschenk. Und für dieses Geschenk soll man dann, ja, ich weiß nicht, Geschenk verstehe ich anders oder kenne ich anders, aber man soll seine Kreditkartennummer oder auch eine Kontonummer angeben, um dann die Versandgebühr zu bezahlen. Also ich weiß nicht, was daran jetzt genau ein Geschenk ist. Aber wie immer, das ist nur ein Beispiel von aktuell vielen, um ja, mit diesem Thema dann unvorsichtige Nutzer hereinzulegen. Also wie schon immer gesagt, auf sowas sollte man sehr vorsichtig reagieren, keine Kontodaten eingeben, keine Kreditkartennummer, auch wenn es noch so toll klingt mit diesem schönen Geschenk.
Ja, heftig diskutiert wird derzeit ja auch der digitale Impfausweis, von dem der Chaos Computer Club übrigens vehement abrät. Warum eigentlich?
Ja, eins der Argumente ist, dass dann kurzfristig nicht das Problem der leichten Fälschbarkeit von schriftlichen Impfausweisen kompensiert wird. Ne? Wir hatten ja auch in der letzten Folge darüber gesprochen, die Papierausweise, dass das jetzt gerade wirklich ein Markt ist, wo man auf eBay auch gefälschte Ausweise oder Aufkleber kaufen kann. Und kurzfristig hilft das tatsächlich nicht, solange das parallel läuft. Und generell ist natürlich das Grundsatzproblem, dass so ein Impfausweis als Mittel ja, gesellschaftlicher Spaltung am Ende fungiert. Ne? Wichtiger wäre es dann aus Sicht des CCC, keine Anreize zu schaffen, diese Impfausweise zu fälschen. Denn ich meine, klar ist ja, sobald Geimpfte Privilegien haben, kann das schnell zu einem epidemiologischen Problem auch werden, wenn immer mehr Leute hergehen und sich diese Impfausweise fälschen. Weil was ja klar ist, wenn du jetzt irgendwo ein Restaurant hast oder ein Geschäft oder was auch immer, dann hast du natürlich erstmal Interesse, überhaupt wieder Leute reinzulassen in den Laden und vielleicht nicht ganz so hundertprozentig reinzuschauen. Wobei es ja, wie gesagt, auch eigentlich sehr schwer ist, überhaupt eine Fälschung zu erkennen. Und was noch dazu kommt, ist, man befürchtet auch, dass die Infrastruktur dieser digitalen Impfnachweise, da muss ja dann einiges auch aufgebaut werden, dann am Ende vielleicht eine umfassende Überwachung der Bevölkerung ermöglicht. Ne? Und am Ende vielleicht sogar auch ein zentraler Angriffspunkt darstellt, wo dann wirklich auch sehr viele Daten zusammenlaufen.
Einen ersten Anlauf gibt es ja schon in Deutschland mit dem digitalen Impfausweis. Der Landkreis Ebersberg in Oberbayern ist da vorgeprescht und hat einen eigenen digitalen Impfausweis bereits eingeführt. Und bisher gab es da wohl keine Probleme, ganz anders als in der Schweiz.
Ja, die hatten tatsächlich am Ende ein großes Problem. Die hatten eine Plattform aufgebaut für digitale Impfnachweise, also die bisher einzige Plattform da. Und die musste aber relativ zügig wegen erheblicher Sicherheitslücken wieder endgültig schließen. Also so krass war das dann am Ende tatsächlich. Das Verrückte war, jeder konnte sich mit sehr wenig Prüfung oder eigentlich fast ungeprüft als Arzt registrieren und hatte dann anschließend Zugriff auf alle Impf- und Gesundheitsdaten von insgesamt 450.000 erfassten Personen, die da schon teilgenommen hatten.
Siehst du, so schnell wird man Doktor, muss man nur in die Schweiz kommen.
Wenn das mal so einfach wäre.
Da wird aber eben auch immer noch vieles mit der heißen Nadel gestrickt, weil es eben ganz schnell gehen soll oder weil man es schlicht verpennt hat, sich rechtzeitig darum zu kümmern. Und Hektik und IT waren eben noch nie besonders gute Partner. Kommen wir zu unserer regelmäßigen Rubrik, was ist eigentlich? Unser heutiges Thema lautet, Trommelwirbel, Steganographie. Nein, also nicht Stenografie, sondern Steganographie. Und wenn Sie jetzt ein großes Fragezeichen über dem Kopf haben, so sind Sie nicht alleine. Ich musste das auch erstmal googeln, ich gebe es zu. Aber das können Sie sich auch sparen, denn Max kann uns sicher erklären, was hinter diesem Begriff steckt.
Was ist eigentlich Steganographie?
Grundsätzlich ist das so, dieses Thema Steganographie bezeichnet die verborgene Speicherung von Informationen in einem Trägermedium, also so viel zu dem offiziellen Teil, kommt aus dem griechischen Steganos, also bedeckt, und Graphein, schreiben. Und Trägermedien können die unterschiedlichsten Medien sein, also zum Beispiel Texte, also man kann versuchen, Botschaften in Texte reinzuschmuggeln, aber auch Audiodateien oder Bilder. Man kann es auch in Executables, also in Programme irgendwo unterbringen. Eigentlich eine uralte Technik, wurde schon sehr früh genutzt, also deswegen auch dieser Bezug zum Griechischen ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Also eine uralte Technik zur geheimen Nachrichtenübermittlung und so. Aber die wird natürlich auch seit einiger Zeit von Cyberkriminellen genutzt.
Und wie machen die das?
Es wird ganz einfach Malware versteckt in Bildern.
Ja.
Also zum Beispiel irgendwo innerhalb der Pixel oder auch innerhalb der Metadaten. Ne? Du hast ja in so einem beispielsweise in einem JPEG, in einem Foto hast du ja auch Metadaten, wann wurde das Foto aufgenommen, mit welcher Kamera und sowas.
Ja.
Da wird das dann einfach reingeschrieben und das ist dann mit bloßem Auge eigentlich nicht zu erkennen, diese Fälschungen.
Mhm.
Und diese Dateien werden ganz normal auch als Bild dargestellt. Da gibt es dann unterschiedliche Programme, mit denen man sowas mal herstellen kann, zum Beispiel StigHide oder Silent Eye.
Mhm.
Kann man frei runterladen, zum Beispiel bei Heise.
Ja.
Und damit kann man sowas selbst eigentlich auch mal ausprobieren.
Ja, aber Bilddateien sind ja nun nicht ausführbar. Wie soll die Malware dann auf den Rechner kommen?
Das kommt dann über ein zweites Programm. Das kommt dann per E-Mail. Das heißt, man hat eine WSF-Datei, eine Windows-Script-File. Und das ist wie immer einfach getarnt als harmloses Schreiben im Anhang. Und das lädt dann diese manipulierte Bilddatei nach. Das heißt also, der Schadcode ist eigentlich gar nicht im E-Mail-Anhang. Deswegen wird es dann teilweise auch von Virenscannern gar nicht erkannt.
Hm.
Und erst dann wird das nachgeladen, dieses Bild, was den eigentlichen Schadcode hat.
Ja.
Und dann darin versteckt ist dann diese Malware, die ist dann häufig irgendwie auch gezippt, ein bisschen komprimiert, dann noch ein bisschen obfuskiert, heißt das immer, also quasi verändert, sodass eigentlich ein Virenscanner das auch nicht so einfach erkennen kann.
Aha.
Und diese Datei, die dann den Code wirklich ausliest, ne, die wird dann von einem Teil der Antivirenprogramme erkannt, aber eben tatsächlich nicht von allen, wie gesagt.
Das heißt, dass eine manipulierte Datei alleine noch keine Gefahr ist, die benötigt immer noch einen Extraktor, der den Trojaner im Bild oder im Audio entpackt.
Ja, du kannst dir das so ein bisschen so vorstellen wie ein Papier, wo du mit Zitronentinte draufschreibst.
Mhm.
Und du kannst also dem Papier nichts erkennen. Du hast vielleicht auch auf dem Papier ganz normalen Text, der auch mit einem normalen Kuli geschrieben ist, aber erst mit der Kerze wird es dann wirklich gefährlich und dann kannst du die geheime Botschaft erkennen.
Mhm.
Also bisher ist das auch so, dass halt tatsächlich die Virenscanner da nicht unbedingt alle das sehr schön erkennen. Es gab zwar immer mal wieder Meldungen in der Vergangenheit, die auch dann zum Beispiel vor Bildern auf Instagram gewarnt haben oder auch vor Mobile-Viren in Bildern. Aber bis jetzt ist so ein Bild allein erstmal als ungefährlich anzusehen. Spannend wird es dann wirklich erst, wenn diese E-Mail-Anhänge von irgendwelchen unbekannten Absendern einfach geöffnet werden, selbst wenn der Virenscanner an sich in dem Moment erst einmal ruhig bleibt.
Gibt es denn Programme, die diese manipulierten Mediendateien erkennen können?
Es gibt schon ein paar spezielle Programme, aber die sind wirklich nicht weit verbreitet. Man kann hoffen, dass sowas mehr und mehr in die Virenscanner Einzug findet. Sicherer ist es, wie immer eigentlich, wie wir ja auch schon sagen, Finger weg von unbekannten Mails oder zumindest auch ein bisschen genauer hinschauen.
Und keine Anhänge öffnen, wenn man nicht ganz sicher ist, dass die auch wirklich autorisiert sind und von vertrauter Quelle kommen. Was auch eine schöne Überleitung zu unserer Rubrik Phishing, Smishing und Fakes ist, denn auch davon gibt es aktuell wieder mal reichlich. Wer da auf dem Laufenden bleiben will, dem sei zum Beispiel der Phishing-Radar der Verbraucherzentrale NRW ans Herz gelegt. Den Link dazu finden Sie natürlich in unserer Podcast-Beschreibung. Ganz aktuell gewarnt wird zum Beispiel vor einer neuerlichen Phishing-Welle, die erneut die Kunden der Sparkasse betrifft.
Phishing, Smishing and Fakes.
Mit dem Betreff, Ihr Konto wird auf SIBS umbestellt, also SIBS. Das soll sowas heißen wie Sparkasse Intelligence Banking System. Das ist natürlich alles erfunden und ausgedacht.
Ja.
Und Hintergrund ist also, angeblich wird irgendwie ein neues, einheitliches Banking-System eingeführt, um dann während der Corona-Beschränkungen alle Services noch weiterhin anbieten zu können. Also alles erfunden, sagt auch die Sparkasse, warnt auf ihrer eigenen Webseite auch davor.
Mhm.
Für die Umstellung soll man sich dann über einen beigefügten Link anmelden. Kennen wir alles schon, also womit die Betrüger dann am Ende die Login-Daten der Nutzer in der Hand haben und eventuell auch das Konto abräumen können. Das Ganze ist wirklich sehr seriös gemacht, inklusive wirklich persönlicher Anrede. Wir haben ja auch schon drüber gesprochen, dass Daten eigentlich überall schon im Umlauf sind oder bei irgendwelchen Leaks schon abhanden gekommen sind. Das macht solche Angriffe natürlich einfacher oder eben auch deutlich besser.
Mhm.
Naja, unterm Strich, ab in den Papierkorb damit. Also ähnlich wie die Sparkassen-E-Mails, die auch mit Kontoschließungen drohen, wenn man seine Daten nicht aktualisiert. Also ja, sind halt die üblichen Maschen jetzt gerade wieder.
Ja, und wer jetzt sagt, na, wie gut, dass ich bei der Deutschen Bank bin und nicht bei der Sparkasse, auch die Deutsche Bank ist gerade von Phishing-Schreiben betroffen, in denen um die Aktualisierung von Kontodaten gebeten wird. Und auch falsche Schreiben von Amazon sind gerade mal wieder im Umlauf. Also wer sowas kriegt, bitte ganz genau hinschauen. Da ist dann von Abrechnungsproblemen für Prime-Mitglieder die Rede, weshalb man seine Kontoinformation erneuern muss, sonst wird der Account gekündigt.
Ja, die Masche ist immer wieder dieselbe, haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Es wird einfach dann Druck aufgebaut, man muss jetzt unbedingt schnell reagieren und wenn man das nicht innerhalb von x Tagen macht, dann entstehen Kosten, dann wird gekündigt oder irgendwas ähnliches passiert dann.
Phishing kommt aber nicht nur per Mail, sondern lauert auch in den sozialen Netzwerken wie Facebook.
Phishing auf Facebook.
Ja, da gab es unlängst dann wirklich die Meldung, dass ein 5-jähriges Mädchen entführt worden sei. Wobei spannenderweise der Ort jedes Mal irgendwie ein anderer ist. Auch die Bilder sind geklaut. Man habe dann die Entführung gefilmt. Und wenn man sich dann dieses Videofenster anschaut und in dem Fenster auf Bestätige das Alter über Facebook drückt, weil das Video angeblich ab 18 Jahren erst freigegeben ist, dann kommt man auf eine nachgebaute Facebook-Seite, wo dann die Login-Daten von den Kriminellen wirklich abgegriffen werden.
Deshalb bitte nicht ungeprüft jeden Unsinn weiterverbreiten. Man liest ja wirklich viel Quatsch auf Facebook, der einfach weiterverbreitet wird. Und man kann es nicht oft genug sagen, nicht unvorsichtig Links anklicken und dort persönliche Daten eingeben.
Ja, vielleicht sollte man hier nochmal dazu sagen, wie man denn, wir reden jetzt immer davon, nicht auf irgendwelche Links klicken. Man sollte sich schon einfach Gedanken machen, einfach mal vorsichtig mit der Maus über den Link fahren, ohne zu klicken und dann mal den Link checken.
Ja.
Dann sieht man häufig, dass es wirklich irgendwo ganz woanders hinführt. Also nicht irgendwo nach facebook.com, sondern auf irgendwelche Seiten, die vielleicht selbst gehackt worden sind, wo dann Content einfach abgelegt wurde. Und das Gleiche gilt dann letztendlich auch für die E-Mail-Adressen. Dann steht da zwar im Absendernamen Facebook, aber wenn man ein bisschen genauer hinschaut, sind das irgendwelche E-Mail-Domains, die dann gekapert wurden, wo dann irgendwelche fremden Konten gehackt wurden.
Ja, gerne auch mit .ru-Endung oder so. Ne? Dann sieht man schon, die kommen aus Russland und so.
Zum Beispiel, ja. Ja, wo wir schon beim Thema Social Media sind, dazu passt letztendlich auch, dass angeblich nach einer Studie von der TU Darmstadt, da passen dann Social Media-Nutzer, sind angeblich deutlich verwundbarer gegenüber Cyberangriffen als Nicht-Social-Media-Nutzer.
Wieso das?
Ja, zum einen ist das teilweise schon so ein bisschen automatisiert wohl, automatisch auf Links und auf Infos zu klicken, wenn einem das wirklich relevant so erscheint. Mhm. Das ist dann wirklich so ein, muss man sagen, wohl laut Studie so ein Automatismus. Und die verlassen sich dann seltener auf langsames oder rationales Denken, so heißt es da. Zum anderen geben die auch grundsätzlich eher oder sind eher bereit, persönliche Daten in den Netzwerken preiszugeben. Und die können dann wirklich von Hackern zur Vorbereitung dieser Angriffe auch genutzt werden.
Ja klar, wenn man mal so einen Account durchforstet bei Facebook, dann weiß man sofort, wie heißt der Hund, wie heißt die Frau, wann macht der Urlaub, wo macht der Urlaub, was ist der Lieblingsfußballverein, wann hat der Geburtstag. Das ist so eine Datensammelei.
Da kannst du sofort wieder das Passwort draus ableiten, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen.
Genau, oder du generierst daraus persönliche Anschreiben im Namen der Sparkasse, ne? Wenn man die Namen hat und dieses Geburtsdatum und so. Ist alles kein Problem, weil die Leute auf Facebook und auf anderen Netzwerken einfach viel zu sorglos mit ihren Daten umgehen.
Genau.
Und vor Hackern, die angeblich bereits jede Menge Daten haben, warnt gerade das LKA Niedersachsen.
Die Polizei warnt.
Auch da werden E-Mails verschickt, ja, teils auf Englisch, teils auf Deutsch, die dann Name, Anschrift, Telefon, tatsächlich auch ein Passwort und auch die letzten 4 Ziffern der Kreditkarte enthalten. Und die verlangen dann 100 Euro, sonst ja, würden die Daten inklusive der vollständigen Kreditkartennummer irgendwo veröffentlicht werden.
Und die Daten scheinen wirklich echt zu sein, das hat die Polizei überprüft, die stammen aus älteren Datendiebstählen. Also was mache ich in dem Fall?
Ja, also erstmal nicht einschüchtern lassen, weil nur weil man die letzten 4 Ziffern der Kreditkartennummer irgendwo hat, heißt das noch lange nicht, dass man wirklich die volle Kreditkartennummer hat. Weil an die kann man tatsächlich in so einem Breach rankommen, aber der Rest ist häufig dann deutlich besser geschützt. Mhm. Nichtsdestotrotz haben wir auch schon häufiger mal drüber gesprochen, man sollte die betroffenen Passwörter wirklich auch ändern, falls es die wirklich auch noch gibt. Also wenn man jetzt wirklich sagt, huch, das ist mein echtes Passwort, was ich bei den und den Webseiten nutze, dann sollte man doch mal sehr schnell agieren. Dann die üblichen Vorsichtsmaßnahmen, wie beispielsweise mal den Rechner auf Schadsoftware überprüfen, im Extremfall vielleicht sogar, wenn man da sehr vorsichtig sein möchte oder wenn man wirklich noch weitere Indizien hat, dann auch mal die Kreditkarte sperren lassen, oder eben auch Anzeige bei der Polizei erstatten. Die können einem auf jeden Fall dann weiterhelfen. Und ab und zu dann eben auf der Webseite Have I Been Pawned vorbeischauen, ob dann die eigenen Adressen wirklich bei irgendwelchen Datendiebstählen aufgetaucht sind.
Und auch diesen Link gibt es natürlich in der Podcast-Beschreibung. Apropos Passwort ändern, Nutzer von Googles Passwortmanager können künftig ihre Passwörter direkt im Chrome-Browser unter Android ändern, statt wie früher den Umweg über die jeweilige Webseite zu nehmen, was aber nur bei den Webseiten funktioniert, die den neuen Dienst auch unterstützen. So, von einem neuen Dienst zu einem alten, Besitzer bzw. Nutzer von Faxgeräten müssen jetzt ganz tapfer sein. Die Faxgeräte nämlich sind nicht mehr datenschutzkonform.
Schluss mit den Faxen.
Ja, tatsächlich. Jetzt sind wir an dem Punkt angekommen. Also jetzt gibt es ein offizielles Urteil von dem oder eine offizielle Aussage von dem Bremer Landesdatenschutzbeauftragten. Und Grund ist eben letztendlich die Digitalisierung der Faxübertragung. Früher war das so, man hatte eine Ende-zu-Ende-Leitung, heißt das, per Telefonleitung. Heute werden Faxe dann oft wirklich auch unverschlüsselt über das Internet verschickt und am Ende vielleicht sogar in E-Mails umgewandelt. Das heißt, du hast am Ende das Datenschutzniveau einer unverschlüsselten E-Mail. Und das wissen wir alle, wo das rangiert. Und in der Begründung heißt es dann, Faxe sind dann nicht für die Übertragung personenbezogener Dienste und Daten geeignet. Bisher war das nur der Bremer Datenschutzbeauftragte. Sollten sich da wirklich noch weitere anschließen, dann hat das natürlich entsprechend weitreichende Folgen für Ärzte, Krankenhäuser, Behörden oder auch Unternehmen, die noch Fax nutzen und da wirklich auch diese besonderen personenbezogenen Daten übermitteln.
Das könnte dann eine neuerliche Digitalisierungswelle nach sich ziehen. Also warten wir mal ab, was sich da noch tut. Ganz sicher dagegen ist die Wachablösung beim Erpressertrojaner Emotet, der ja Ende Januar in einer konzertierten internationalen Aktion abgeschaltet worden war.
Neues von Emotet.
Ja, und angeblich, oder was heißt angeblich, ne? Cyberkriminelle finden dann wieder auch einen neuen Weg. Da ist der eine weg, ist, der König ist tot, es lebe der König. Also Cyberkriminelle haben dann bereits einen Nachfolger gefunden als angeblich gefährlichste Malware. Der heißt Qbot. Das zeigt der aktuelle Bedrohungsreport zum Beispiel von G-Data. Und bei fast jedem vierten abgewehrten Angriff war diese Schadsoftware mittlerweile dabei. Und ja, wie auch schon vorher, sind dann tatsächlich hauptsächlich Unternehmen im Fadenkreuz. Und dieser Banking-Trojaner ist dann wirklich ein alter Bekannter, der schon seit 2008 unterwegs ist und sich jetzt anscheinend erneut wieder weiter verbreitet. Er wurde allerdings in der Zwischenzeit, die haben dann auch nicht geschlafen, wurde auch weiterentwickelt, hat jetzt zusätzliche Wurmelemente mit drin, ist jetzt unter anderem auch als Credential-Stealer und Loader aktiv, also kann Dinge nachladen und auch Passwörter abgreifen. Und besonders gefährdet sind dann aktuell neben Gesundheitsorganisationen, Regierungsbehörden oder Finanzinstitutionen eben auch Einzelhandelsunternehmen.
Und mit dieser beunruhigenden Nachricht haben wir das Ende unseres heutigen Podcasts fast erreicht. Wir wollen uns aber nicht ohne unsere beliebte kleine bunte Meldung zum Schluss von Ihnen verabschieden, die heute etwas nebulös lautet: Die Mutter aller Sicherheitslücken wurde nach 54 Jahren entdeckt. Max, was steckt hinter dieser Meldung?
Das Bunte kommt zum Schluss.
Ja, da muss ich schon fast ein bisschen weiter ausholen. Also als Informatiker kennt man ja die Turing-Maschine als großes mathematisches Modell. Das ist jetzt schon über 80 Jahre alt.
Aha.
Als Nicht-Informatiker kennt man dann eventuell den Erfinder dieser Turing-Maschine, und zwar Alan Turing. Den gab es unter anderem in dem Film The Imitation Game.
Oh, habe ich gesehen,
da ging es ja darum, genau, dass im Zweiten Weltkrieg mit anderen Mitarbeitern noch die Enigma-Maschine, also die Verschlüsselungsmaschine der Deutschen, geknackt wurde und das angeblich dann auch maßgeblich zum Erfolg beigetragen hat.
Ja.
Und naja, unter anderem hat er eben diese Turing-Maschine erfunden und dann für diese sogenannte universelle Turing-Maschine hat ein Herr Minsky, das war dann ein paar Jahre später, 1967, eine Implementierung geschrieben, also wirklich einen Bauplan für einen Computer oder das wirklich auch konkret umgesetzt.
Ja.
Und in dieser Implementierung gab es jetzt eine Sicherheitslücke. Und man konnte dann mit präparierten Daten eigenen Code in diese Turing-Maschine einschleusen und ja, die eben dazu bringen, dass die diesen Code ausgeführt hat. Das ist letztendlich wie bei heutigen Computern auch. Aber das Spannende ist halt letztendlich dabei, dass man wahrscheinlich den Rekord damit geknackt hat, weil diese Schwachstelle besteht jetzt halt seit 54 Jahren unentdeckt und ungepatcht. Ist mehr so in dem theoretischen Bereich. Es hat keine praktischen Konsequenzen, sondern es ist einfach für uns Informatiker und Nerds einfach eine lustige kleine Meldung am Rande.
Und vermutlich auch ein Eintrag in das Guinness-Buch der Rekorde für die älteste unentdeckte Sicherheitslücke.
Wahrscheinlich auch das.
Aber mit dieser Meldung wollen wir uns dann auch endgültig von Ihnen verabschieden. Ihnen wünsche ich wie immer, bleiben Sie sicher, und dir, Max, vielen Dank für deine wie immer erhellenden Ausführungen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss, Matthias.
SkyTail, Online-Akademie für IT-Sicherheit.